Dieser Podcast wird präsentiert von der NZZ Academy, Ihr Kompass durch die Komplexität der Geopolitik.
NZZ Akzent.
See, the thing about it is, my name is Tehran. That's why I care about names. My name is Tehran, like the capital of Iran.
Das ist der US-amerikanische Stand-up-Comedian Tehran von Ghazri. Und ja, er heiße wie die Hauptstadt Irans.
I'm a black and Iranian guy in the United States, named Tehran. Why?
Tehran von Ghazri ist schwarz und iranischstämmig. Und darüber macht er sich auch in seinem Programm lustig.
Why would my parents do that to me? Did they look at me and think, black and Iranian, not enough oppression? Did they want to make sure I never got through airport security? Was that what they were hoping?
Er fragt sich, warum ihn seine Eltern so genannt haben. Ob sie gedacht haben, schwarz und iranisch sei noch nicht genug Unterdrückung. Und ob sie gehofft hätten, dass er wirklich nie durch Flughafensicherheitschecks komme. Andreas, du warst auch bei einem Auftritt von ihm dabei und er scheint mit seiner Comedy wirklich einen Nerv zu treffen.
Ja, genau. Ich war in Los Angeles bei einem Auftritt dabei im Hollywood Improv. Das ist ein recht renommierter Comedy Club an der Melrose Avenue. Da haben große Namen schon Auftritte gehabt. Eddie Murphy, Adam Sandler, Robin Williams, alle sind da schon aufgetreten.
Okay.
An dem Abend, als ich da war, war das Programm ein bisschen anders. Da waren 4 Comedians im Line-up, die alle einen iranischen Hintergrund haben. Und das war also sozusagen eine Show für die iranische Exilgemeinde in Los Angeles. Und das ist eine große Exilgemeinde. Es ist die größte auf der Welt. Schätzungen gehen von bis zu 1 Million Menschen iranischer Abstammung in Südkalifornien aus. Es gibt auch einen Stadtteil in Los Angeles, der nennt sich Terangeles.
Okay.
Da lebt der Großteil dieser Exil-Iraner. Und ich bin da hingefahren und wollte wissen, wie sie auf den Krieg blickten.
Und was sagen sie dir da?
Ich war überrascht. Ich habe sehr, sehr unterschiedliche Stimmen wahrgenommen. Nur in einem waren sie sich doch ziemlich einig. Sie leben zwar sehr, sehr gerne in den USA, aber sie wollen alle eigentlich auch zurück. Sie vermissen die alte Heimat.
Seit etwa 3 Monaten führt die USA Krieg gegen Iran. Das betrifft die iranische Diaspora in den USA besonders. Wie sie reagiert, sagt USA-Korrespondent Andreas Scheiner. Ich bin Antonia Moser. Andreas, warum leben so viele Exil-Iraner ausgerechnet in Los Angeles? Ist das ein Zufall?
Ja, es ist Zufall, aber es hat schon auch einen Hintergrund. Früher, vor der Islamischen Revolution, galt Los Angeles so ein bisschen als eine Art Schwesterstadt von Teheran. Der Schah verfolgte damals eine klare Westorientierung und er nahm L.A. als eine Art Modell für Glamour und Lebensstil wahr, das er nachahmen wollte. Viele Iraner schickten ihre Kinder auch an Elite-Universitäten in Kalifornien, an die UCLA vor allem. Und wenn es natürlich einmal eine Community gibt, dann zieht es weitere Leute an. Mittlerweile ist der iranische Einschlag in Los Angeles quasi kaum zu übersehen. Es gibt Restaurants, die Namen tragen wie Taste of Tehran. Ich war in einem Eisladen, der heißt Saffron and Rose, wo es iranisches Eis gibt. Es gibt den Persian Square, also eine zentrale Kreuzung, die entsprechend benannt ist, Buchläden, alles Mögliche.
Also und wenn L.A. schon so lange beliebt ist, sind denn auch viele Iraner, Iranerinnen dorthin geflüchtet, also vor dem islamischen Regime?
Genau, viele sind nach der Islamischen Revolution geflohen. Ich habe einige getroffen. Unter ihnen zum Beispiel Elham Yagubian, eine Frau, die sich vor 25 Jahren zur Ausreise gezwungen sah, denn sie ist Jüdin.
That was the time I felt, okay, I'm not safe here yeah. anymore, despite, you know, I really did it, I wanted to stay there. So I had no choice but leave Iran.
Yeah, yeah. Sie erlebte die zunehmende Repression, auch den zunehmenden Antisemitismus in Iran. Sie hat mir sehr eindringlich beschrieben, wie es war, im islamischen Gottesstaat aufzuwachsen als Jüdin. Sie musste zum Beispiel in der Schule den Tod Israels skandieren. Dabei gibt es eigentlich historisch gewachsene Beziehungen zwischen Israel und Iran. Und in den USA hat Elham Yagubian dann auch die Iran-Israel Alliance of Nations gegründet, eine Art Non-Profit-Organisation, die diese Beziehungen wieder stärken möchte.
Das heißt, sie engagiert sich jetzt von den USA aus auch gegen das Regime.
Genau, sie ist eine Aktivistin und sie befürwortet sehr dezidiert die militärischen Schläge gegen das iranische Regime.
They killed 40,000 people in only, we are not saying in 2 days, we say in few hours, because the time frame was like few hours per day. And they killed 42,000, some people say 46,000.
Denn sie sagt, das Regime ist enorm brutal. Sie erinnert daran, dass im Januar, 8. 9. Januar, 40,000 Menschen umgebracht worden seien, innerhalb von wenigen Stunden, wie sie sagt. Die Zahlen sind schwer zu verifizieren. Andere Schätzungen gehen von 30,000 aus, aber das ist natürlich, die Brutalität ist unbestreitbar. Und deshalb unterstützt sie auch diesen Krieg.
Sie nimmt es also aber auch in Kauf, dass darunter auch iranische Zivilisten im Land selbst leiden.
Natürlich, das ist ihr bewusst. Sie bedauert das sehr, aber sie sagt, es gibt keine andere Vorgehensweise, es gibt keine Alternative. Das Regime muss weg.
The we don't have any alternative. What would be alternative? For how many more years we have to sit and see the people are suffering under this regime?
Und sie sagt, dass die Leute in Iran das sehr ähnlich sehen. Sie sagt, sie ist die Stimme der Leute im Iran.
Wie sieht es denn bei den Exil-Iranern, wo sie jetzt auch dazugehört, allgemein aus? Also ist da die Stimmung auch so klar?
Mein Eindruck ist, dass die Zustimmung zum Krieg doch deutlich stärker ist als in der amerikanischen Bevölkerung. Da ist der Krieg sehr unbeliebt. Man geht davon aus, dass ungefähr 35% der Leute diesen Krieg ablehnen. In der iranischen Exil-Community ist er stärker. Aber auch da hat sich der Zuspruch abgeschwächt.
Warum?
Es hat sicher auch damit zu tun, dass Donald Trump, der amerikanische Präsident, damit gedroht hat, die iranische Zivilisation zu zerstören. Die Leute sind vielleicht auch ein bisschen ernüchtert, dass noch keine greifbaren Resultate da sind, dass das Regime in gewissermaßen alter Formation immer noch irgendwie an der Macht ist. Sie sind zurückhaltender geworden. Und es wollen sich auch längst nicht mehr alle Exil-Iraner exponieren. Aber dennoch, man spürt den Aktivismus, man spürt den Widerstand. Er ist ungebrochen.
Wir sind gleich zurück.
Die NZZ Academy ist Ihr Kompass in einer zunehmend komplexen Welt. Inspiriert vom unabhängigen Journalismus der NZZ vereint sie Expertise von renommierten Akademikern, Branchenführern und NZZ-Journalisten, um ihnen strategische Weitsicht zu vermitteln. Entdecken Sie ein einzigartiges Programm, das Orientierung schafft, auf nzz-academy.com.
In der iranischen Exil-Community in Los Angeles spürt man den Aktivismus, den Widerstand, hast du gesagt, Andreas. Aber wie genau? Also was können die Menschen tun aus der Ferne?
Sie engagieren sich ganz konkret, wie die Aktivistin Elham Yaqubian, die sich für die iranisch-israelischen Beziehungen einsetzt, aber auch zum Beispiel jemand wie Mehdi Yayanejad. Das ist ein Mann, den ich ebenfalls in Los Angeles getroffen habe. Er ist in Iran geboren, hat in den USA studiert, am MIT, an einer Spitzenuniversität.
I came here for graduate school. Yeah. Mostly for science. I was very dedicated, you know, to become a good scientist.
Yeah. Und hat da auch eine Online-Plattform für Exil-Iraner aufgebaut. Balatarin heißt diese Plattform, seine Art Reddit.
By 2009, Balatarin was the central place for dissent.
Und diese Website spielte eine ganz zentrale Rolle 2009 bei der Koordination der Widerstandsbewegung, als es damals zu einem Aufstand kam nach den Wahlen, die Ahmadinejad an die Macht gebracht haben. Und mit dieser Website hat er sehr, sehr starken Zorn des Regimes auf sich gezogen. Die Revolutionswächter haben versucht, die Website zu hacken. Er fühlte sich auch persönlich an seinem Leben bedroht.
Okay.
Aber er ließ sich nicht einschüchtern. Und sein Widerstand geht weiter. Er hilft nun seit 2022 Starlink-Terminals nach Iran zu schmuggeln, um den Menschen Internetzugang zu ermöglichen.
I'm on the board, but our team helped to get a Starlink to Iran and to the hands of activists, citizen journalists and human rights activists.
Und wie viele hat er denn da schon nach Iran gebracht? Konnte er das sagen?
Ja, er geht davon aus, dass bis jetzt um die 10.000 bis 50.000 Leute Zugang zu diesen Terminals haben. Das ist natürlich nicht eine ganz große Bevölkerungsschicht, aber es erlaubt der Bevölkerung, sich nach außen zu äußern, auch wahrzunehmen, was in der Außenwelt vor sich geht. Er erinnert zum Beispiel auch daran, dass es 2019 schon einmal Massaker im Iran gegeben hat, von der die Welt auch nichts oder wenig erfahren haben. Die Berichterstattung blieb aus. Und er sagt, dadurch, dass nun diese Starlink-Terminals da sind, dringt die Wahrheit nach außen und es wird in der Welt wahrgenommen, was in Iran passiert.
Also eigentlich, dass Technologie einen Unterschied machen kann, also im Kampf gegen das Regime.
Genau, das ist seine Haltung. Und er glaubt, dass man durch Technologie einen Unterschied machen kann und diesen Vorsprung müsse man gerade jetzt nutzen. Man hat es schon gesehen mit dem Internet, mit Social Media. Das Regime holt schnell auf. Jetzt mit Starlink, aber auch mit KI sieht er eine neue Chance, um gegen das Regime vorzugehen.
Aber wie macht er denn das ganz genau? Also ich nehme an, er schmuggelt das nicht selbst ins Land. Wie geht er davor?
So it was sent through places like Dubai or Iraqi Kurdistan. So we would find, you know, smugglers that we would give it to them. They would take it to Tehran and give it to somebody else.
Genau, diese Starlink Terminals werden über Mittelsmänner geschmuggelt, über Dubai, irakisch Kurdistan, so hat er mir das erklärt. Aber es ist natürlich sehr gefährlich für alle Leute, die da beteiligt sind. Er selber fühlt sich, wie gesagt, auch bedroht. Denn es gibt, und das war auch eine überraschende Erkenntnis aus dieser Reportagereise, auch Sympathisanten des Regimes in Los Angeles. Man könnte von einem verlängerten Arm der Mullahs sprechen. Mhm. Es leben nämlich in exklusiven Vierteln von Los Angeles auch Verwandte und Bekannte von Regimefiguren. Wie sie an die Visa gekommen sind, ist ein bisschen die Frage. Es gibt Gerüchte, dass sie im Rahmen des Atomabkommens unter Barack Obama die Aufenthaltsgenehmigungen für die USA bekommen hätten.
Gibt es da Beweise oder Belege, also ob die USA da wirklich Visa vergeben hat an Leute, die dem iranischen Regime nahestehen?
Handfeste Beweise gibt es keine. Aber es ist tatsächlich nicht von der Hand zu weisen, dass fragwürdige Figuren auch in Los Angeles leben, die politisch aktiv sind, die sich propagandistisch für das Regime einsetzen. Kürzlich wurde auch ein Waffenhändler, ein iranischer, verhaftet.
Okay.
Oder es gibt die Nichte des getöteten Generals Qasem Soleimani, die von ICE festgenommen wurde. Also es gibt schon Anzeichen dafür, dass da nicht alles mit rechten Dingen zugegangen ist.
Also das heißt, die iranische Exil-Community ist überhaupt nicht geeint. Also da gibt's ganz große Unterschiede, wie man sich auch politisch, ideologisch ausrichtet. Haben denn immerhin die Regimegegner, von denen es ja viele gibt, wie du gesagt hast, haben die immerhin eine gemeinsame Vision, wie sie sich Iran wünschen, also wo sie hoffen, dass das Land hingeht?
Naja, sie wünschen sich alle einen Regimewechsel, aber sonst sind sie schon sehr gespalten auch. Einige wünschen sich eine klassische Rückkehr zur Monarchie. Andere sehen es pragmatischer. Sie denken, dass der Sohn des früheren Schahs nun mal die besten Chancen hat und man deshalb ihn unterstützen sollte. Dann wiederum gibt es Leute wie Mehdi Yayanechad, die sich als Demokraten bezeichnen, die keinen klaren Anführer haben wollen. Es gibt auch ethnisch orientierte Aktivisten, Kurden und andere. Also es ist wirklich eine vielfältige Gemeinschaft.
Und ich stelle mir vor, das ist eine auch nicht eine einfache Situation. Also da ist man einerseits so gespalten ideologisch, dann dieser Druck durch den Krieg, mit dem man ja auch mitfühlt und fiebert. Was hattest du für einen Eindruck von dieser Community, als du dann wieder gingst?
Ja, die Leute leben in einer schizophrenen Situation. Sie haben größtenteils noch Familie in Iran, sie möchten zurück in Iran und trotzdem ist der Zuspruch für den Krieg da. Sie wissen zwar, was die Gewalt bedeutet und welche Gefahr die Gewalt auch für die eigene Verwandtschaft und Bekannte bedeutet, aber sie sehen keinen anderen Ausweg. Und dazu kommt, dass ihre Situation in den USA auch nicht leicht ist. Sie befürworten einen Krieg, den Donald Trump führt, sie wollen sich aber auch nicht unbedingt dem Trump-Lager zugeordnet wissen. Außerdem sind sie selbst Immigranten. In den USA hat sich die Stimmung in den letzten Monaten sehr stark gegen Migranten auch gewendet, gerade im Trump-Lager. Das Bild wird weiter dadurch verkompliziert, dass die Amerikaner ja unter diesem Krieg leiden. Die Kosten sind gestiegen, Benzinpreise sind gestiegen. Das wird natürlich auch den Exil-Iranern angelastet. Also es ist eine wirklich unangenehme Situation für die Menschen. Jetzt explizit auch in Tarangeles. Ich habe das auch in Gesprächen gespürt. Es waren teilweise emotionale Gespräche. Es waren auch Leute dabei, die sich nicht äußern wollten, weil es ihnen zu nahe geht. Also ihre Situation ist wirklich nicht zu beneiden.
Lieber Andreas, ganz herzlichen Dank.
Danke dir, Antonia.
Das war unser Akzent mit USA-Korrespondent Andreas Scheiner. Ich bin Antonia Moser. Bis bald.